Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Herzlich willkommen zur letzten Sendung vor der Sommerpause. Moin.
Guten Morgen. Wenn Sie Masochist sind und uns jede Woche hören und es überhaupt nicht leiden können, dann haben Sie bald 6 Wochen Ruhe vor uns.
Aber nur dann.
Nur dann.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute wird heiß sein, passend zum Wetter.
Ich dachte, passend zu den Moderatoren, habe ich gedacht.
Ja, natürlich auch. Total. Also klar. Ich meine, ich bitte dich.
Ja, nee, vielen Dank auch. Ich habe mich gefragt, machen wir jetzt das Gleiche wieder in der Sommerpause wie im letzten Jahr? Also sozusagen von morgen früh an so leicht depressiv und alkoholisiert in der Gegend rumsitzen und darauf warten, dass die Ferien vorbeigehen, damit wir wieder senden können? Oder haben wir für dieses Jahr was anderes geplant?
Ich habe mir ja vorgenommen, das Ganze mal aktiv zu nutzen.
Ja.
Das heißt also weniger depressiv und eher
mehr alkoholisiert
und freudig ja. Zu versuchen, so Arbeitslücken zu finden und die auch dann irgendwie zu nutzen, indem man einfach so guckt.
Magst du mal eine Monitorlücke finden, weil ich kann dich gar nicht sehen. Der Sven Oswald ist von so viel Bildschirmen umgeben. So, da bist du ja.
Da bin ich ja.
Du trägst ja jetzt einen Bart. Sehr interessant. Ja.
Neuerdings.
Du willst Arbeitslücken finden?
Ja.
Was meinst du denn damit?
Naja, ich habe ja trotzdem...
Also du hast ja am Sonntag früh eine Arbeitslücke.
Genau. Das wäre jetzt so eine, wo man einfach mal länger schläft und dann so guckt. Also weißt du, einfach guckt, was der Tag so bringt. Einfach mal so gucken.
Naja, aber das verstehe ich jetzt nicht, weil wenn ich länger schlafe...
Ja, dann guckst du nicht dabei.
Aber nee, dann ist die Arbeitslücke ja weg.
Ach, so lange schläfst du nicht?
Ja, natürlich.
Gar nicht mehr hin. Also für mich ist ja Ausschlafen 7.30 Uhr oder so. Ja,
7.30 Uhr ist Ausschlafen.
Ungefähr, ja.
Und Sattessen ist eine Erdnuss.
Nein, Sattessen ist plauzevoll.
Ach so.
Ja. Und Erdnüsse mag ich gar nicht.
Ach so, okay, verstehe.
Also kann ich machen, aber muss nicht.
Ja, so. Also das heißt, nur beim Schlafen bist du schon quasi im Seniorenrhythmus.
Also lass mich so sagen, beim Essen bin ich noch nicht beim Seniorenteller angelangt, aber so bei der senilen Bettflucht ja schon lange.
Schön. Und um 7.30 Uhr machst du dann alles sauber im Erdgeschoss und machst schon mal Frühstück für deine Familie, die dann um 11 Uhr kommt, oder wie ist das?
Unterschiedlich. Manchmal ist es in der Tat so. Oft ist es aber so, ich setze mich dann an den Rechner und arbeite noch was. Solange noch alle pennen. Das ist wirklich, da schafft man 2 Stunden richtig was weg. Und dann kann man.
Das ist ja keine Option jetzt mehr in den Sommerferien, wenn du Arbeitslücken suchst.
Ja, aber.
Also wenn du Arbeitslücken nur suchst, um sie zu füllen, das ist auch sinnlos.
Nee. Du weißt, wenn ich so eine frühe Arbeitslücke habe und die mit Arbeit fülle, dann schaffe ich eine größere Arbeitslücke für mit der Familie nachmittags geilen Scheiß machen in den Ferien.
Du schaffst es also normalerweise in der Woche so, in der Zeit zwischen 7 und 10 sehr produktiv zu sein.
Ja.
Was ist dann deine Rechtfertigung für das, was hier jeden Sonntagvormittag passiert?
Einmal muss man ja auch mal Ruhe
ausspannen.
Machen.
Genau. Da hast du völlig recht.
Ja. Was wir übrigens zum Thema heiß mit Ihnen wirklich vorhaben und dass es sich dabei nicht um heiße Moderatoren handelt, das erfahren Sie gleich nach einer Musik, die ich jetzt per Knopf...
Die erfahren gleich, dass es sich hier nicht um heiße Moderatoren handelt?
Richtig.
Dann genießen Sie die Illusion noch ein paar Minuten.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema heiß.
Und der Juni war einer der heißesten, seit es Aufzeichnungen über Temperaturen und Klima gibt. Schon länger wissen wir allerdings natürlich, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Mojib Latif, oft zu Gast in dieser Sendung, hat ein Buch darüber geschrieben. Heißzeit heißt es. Welche Wege es noch gibt, das wollen wir mit ihm besprechen.
Der heiße Draht zwischen den USA und der Sowjetunion wurde nach der Kuba-Krise installiert. Und seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist er wieder aktiv. Wie dieser heiße Draht funktioniert und ob es wirklich ein rotes Telefon ist, das wollen wir in der Sendung klären.
Ja, mit Draht finde ich ja alleine schon im 21. Jahrhundert interessant.
Wie mein Vater immer sagte, ich komme über Draht.
Natürlich. Hobbys gibt es viele. Ganz gewöhnliche, wie zum Beispiel Modelleisenbahnen bauen oder Golf spielen, aber auch eher ungewöhnliche. Heißluftballon fahren zum Beispiel. Fahren, fliegen, schweben. Was es für dieses Hobby braucht, auch das wollen wir rausfinden.
Heißluftballonen heißt es.
Heißlüften.
Richtig.
Das ist cool.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Und wir alle haben, glaube ich, romantische Bilder mit Heißluftballons im Kopf. Also der Heiratsantrag über den Wolken auf der einen Seite, das Buchcover zu Reise um die Welt in 80 Tagen auf der anderen. Aber was braucht's eigentlich, wenn man sich dazu entscheidet, die Fahrt im Heißluftballon zum Hobby zu machen? Das besprechen wir mit Ballonfahrer Hermann Löser, der seit Jahrzehnten regelmäßig mit dem Heißluftballon unterwegs ist. Schönen guten Morgen, Herr Löser.
Hallo, Herr Löser.
Ja, schönen guten Morgen alle.
Herr Löser, wie viele Heiratsanträge haben Sie denn schon im Heißluftballon über den Wolken gemacht?
Oder bekommen?
Ich noch keinen.
Okay.
Ich noch keinen bekommen, aber ich hatte Mitfahrer, die das dann entsprechend gemacht haben. Also ich bin schon länger verheiratet, ich brauchte keinen mehr selber machen.
Verstehe. Ist irgendeinem Mitfahrer mal ein Ring runtergefallen?
Einen auch noch nicht. Das ist, der Korb hält das ja auch, der fällt da nicht tiefer. Also ist bis jetzt immer alles mit Ja gekommen. Ich habe auch einen Spiegzettel dabei, wenn einer nicht weiß, ob er Ja oder Nein sagen soll.
Sehr schön.
Herr Löser, kommen wir mal zu Ihrem Hobby. Brauche ich erstmal selber unbedingt einen eigenen Heißluftballon, wenn ich regelmäßig fahren will?
Also man kann das in Vereinen machen, das sind auch die meisten in Vereinen organisiert, denn so ein Gerät kostet ja auch mal eben 80.000, 90.000 Euro, wenn man es
kauft.
Und da ist ein Verein schon sinnvoll. Es muss ja Ausbildung betrieben werden, die Sachen müssen gepflegt werden und das ist im Verein schon sinnvoller. Mhm. Man kann natürlich auch als Privatmann, ich habe mir auch einen privat gekauft vor einigen Jahren, kann man gebraucht kaufen, der ist dann natürlich nicht günstiger.
Ja, Sie heißen gar nicht Löser, Sie heißen Krösus, oder?
Nee. Man kriegt also einen gebrauchten Heißluftballon in einem Bereich von 15.000 bis 20.000 Euro. Mhm. Fahren Sie Motorrad, liegt das in der gleichen Preisklasse.
Aber Motorrad ist schneller, Herr Löser, deswegen kommen wir mal zu Ihrem Hobby. Also hat es zum Pilotenschein nicht gereicht oder warum ausgerechnet Ballon fahren?
Also zum Ballonfahren brauchen Sie einen richtigen Pilotenschein. Das ist also ein Luftfahrtgerät, kein Luftfahrtgerät, Entschuldigung, sondern ein Luftfahrzeug, das ist angemeldet, versichert und wir haben in der Luft die gleichen Rechte wie ein großer Airliner. Das heißt, wir können mit Ballon nicht ausweichen. Wenn ein großes Airliner kommt, der wird von dem Tower dann um uns umgeleitet. Mhm. Das gleiche mit Segelschiffen um den großen Tanker. Der Segelschiff hat eigentlich Vorfahrt vom Tanker, nur bei dem Bremsliegen, der sollte man sich nicht aufnehmen. Wir sind gestern auch in WC, ich bin auf dem Keweler auf dem Ballonfestival, 25 Ballonen gestern gestartet, über den Weze-Flugplatz drüber gefahren, mitten drüber und unter uns startet eine große Airline, ein 320er Airbus.
Ja.
Und mit dem Tower, da kriegt man das prima hin. Es ist wie überall geregelt, es gibt Regularien, Gesetze, muss man sich dann halten.
Also wurde es denn schon mal knapp, Herr Löser? Also hat so ein Airliner Sie auch mal beinahe gestreift oder ein anderer Ballonfahrer, ist der vielleicht mal beinahe in Sie reinballoniert? Nein.
Es ist genau geregelt, in den Höhen fliegt man, da sieht der Airliner, sieht mich auch, oder wird vom Tower dann irgendwie entsprechend Radar gelenkt. Und wenn der über uns rüberfahren würde, die Wirbel schleppen, das sagt Ihnen wahrscheinlich was, die sind so stark, dass der Ballon da also zusammenfallen würde. Also man muss sich schon an Regularien halten. Mhm.
Herr Löser, jetzt macht man da so einen Pilotenschein, aber wie steuert man so ein Ding? Also beten und hoffen oder haben Sie da irgendwelche Möglichkeiten?
Wir haben die Möglichkeiten durch die verschiedenen Höhen. Das heißt, wir können links und rechts nicht steuern. Wir können verschiedene Höhen durch das Heizen oder weniger heizen. Was wir machen können in verschiedenen Luftschichten, sind so 20, 30 Grad Unterschied schon mal drin. Das heißt, je höher, dann geht die Windrichtung so 20, 30 Grad nach rechts. Aber mehr ist hier eigentlich nicht drin. Wir sind voll dem Wind unterworfen und fahren mit dem Wind.
Und wenn Sie jetzt dann überlegen, wie Sie von A nach B kommen, dann schauen Sie sich vorher die aktuellen Windbedingungen an oder wie muss man sich das vorstellen? Oder haben Sie natürlich im 21. Jahrhundert da oben schon Echtzeitradar, windradar.com oder sowas?
Also wir sind mit dem Heißluftballon im Allgemeinen ja bis zu 1000 Meter unterwegs und haben Geschwindigkeiten 15, 20 km/h, also es lässt sich schon navigieren ohne Probleme. Mhm. Aber die Wetterberatung ist das A und O. Die holt man sich vorher rein, man weiß, kein Gewitter, kein Regen, keine Wolken. Also nur eine reine schöne Wettersache ist das. Und vor allen Dingen kein starker Wind und Böen. So, und dann plant man, wenn man von A nach B kommt, man treibt, lässt sich mit dem Wind treiben. Aber wenn ich ein gewisses Ziel haben will, dann kann ich den Startpunkt ja wählen und mit dem Wind dann dahin gleiten. Zumindest annähernd. Gelandet wird eh nicht auf Flugplätzen, sondern auf einer schönen Wiese, einem Feldweg.
Klingt romantisch, Herr Löser. Aber sagen Sie, so ein Rundflug so von A nach A, das ist unmöglich. Mit einem Ballon oder brauche ich da drehende Winde?
Bin schon mal in Warstein gestartet und bin nach einer Stunde auch da wieder auf dem gleichen Platz gelandet. Also eine richtige Rundfahrt gewesen. Das ist aber ganz selten, wenn der Wind mal so runddreht.
Aha, spannend. Was sind denn so die extremsten Reisen, sage ich mal, die man mit dem Heißluftballon unternehmen kann? Würden Sie sich zutrauen, auch mal nach Italien zu fliegen, wenn der Wind günstig steht?
Oder in 80 Tagen um die Welt?
Ich bin zweimal über die Alpen gegangen, das heißt von der Wieskirch, also in Bayern, über die Alpen, in 6000 Meter Höhe.
Wow.
Das waren dann 300 Kilometer Luftlinie, da haben wir dann 5 Stunden für gebraucht. 6000 Meter haben wir Sauerstoff bei. Und dann sind wir 30 Kilometer nördlich Venedig gelandet. Einmaliges Erlebnis.
Respekt. Was hatten Sie an Klamotten dabei? Also ich vermute für ganz oben Schneeanzug und bei Venedig dann wieder Badehose, oder?
Ja, das ist die Vorschrift. Wir hatten also oben haben wir die Jacke aufgemacht, Schal drum gemacht und am Boden war es 10 Grad minus und oben hatten wir 5 Grad plus.
Ach.
Das ist wie so eine sogenannte Inversionslage, so eine Warmschicht. Aber das war richtig angenehm warm da oben. Sonneneinstrahlung. Wir fahren ja nicht bei Wolken oder Nebel und so weiter. War schon perfekt, war klasse.
Macht jetzt, Spaß. Jetzt muss ich Sie abschließend was fragen, was ich Sie gerne schon zu Anfang gefragt hätte. Darf man denn Ballon fahren und fliegen beides sagen oder ist einer der Begriffe verpönt?
Ja, verpönt, das ist so intern. Es wird auch nur in Deutschland von Fahrern gesprochen. Weltweit fliegen Ballone oder Zeppeline. Mhm. Das kommt daher, dass am Anfang gedacht wird, die Ballone vor 230 Jahren, Gebrüder Montgolfier, dass die also im Luftmeer fahren. Da haben die Begriffe aus der Schifffahrt genommen. Es heißt ja seltsamerweise auch nicht Luftfliegamt, sondern Luftfahrtbundesamt.
Stimmt.
Oder die Luftfahrt, nicht die Luftflieg, wie es eigentlich heißen müsste.
Ja, ja, das also, heißt ja auch die Katzen streuen, habe ich gerade gelernt, Herr Löser. Also die deutsche Sprache ist kompliziert. Das heißt die Katzen streuen, ja.
Da ist das mit dem Ballonfahren, glaube ich, noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Also sprachlich, von dem, was man damit alles machen kann, sind wir, glaube ich, alle so inspiriert, dass wir am liebsten sofort einen Flugschein, das ist auch interessant, man macht dann einen Flugschein, um Ballon fahren zu können. Wie Ballonfahrer Hermann Löser, der uns ganz viel Tolles über sein Hobby erzählt hat. Vielen Dank.
Übrigens, wenn du mitfliegen willst, brauchst du wieder einen Fahrschein. Vielen Dank, Herr Löser. Tschüss, viel Spaß noch auf dem Festival.
Kein Mitflug ohne Fahrschein, ja?
Richtig.
Oh Mann.
Unser Thema ist immer noch sehr heiß.
Das ist richtig. Und unser Experte, mit dem wir jetzt mal wieder sprechen dürfen, worüber wir uns sehr freuen, ist Mujib Latif und auch schon lange jemand, der mit uns zusammenarbeitet. Er spricht mit uns regelmäßig über Klimathemen. Und wir wissen ja eigentlich auch schon, nicht nur wir Hörerinnen von Radio 1, sondern wir Menschen wissen eigentlich durch unsere guten Wissenschaftler und Wissenschaftler schon lange, dass das, was wir mit dem Klima machen, mit kaum einem anderen Wort als Klimakatastrophe bezeichnet werden kann. Wir haben ja jedes Jahr neue Rekordmeldungen. Mujib Latif ist ein Gentleman, ungewöhnlich softspoken, rational. Er erklärt uns in aller Ruhe solche Phänomene. Jetzt hat er ein Buch geschrieben 2020, das heißt Heißzeit. Und da glauben die Rezensenten ausgemacht zu haben, dass er doch eine Menge Wut im Bauch hat. Eine Rezension heißt zum Beispiel Der Zorn des Klimaforschers. Wir wollen dem Ganzen mal ein bisschen auf den Weg gehen und gucken, wie wütend ist er eigentlich, dieser Mann, der doch immer so ganz gesittet mit uns spricht. Und reicht die Wut auch, um uns zu sagen, wie wir das Steuer noch in letzter Sekunde rumreißen können? Ganz herzlich willkommen, Mujib Latif.
Guten Morgen, Latif.
Ja, hallo, guten Morgen.
Und wie sauer sind Sie auf uns Menschen?
Naja, sauer schon in gewisser Weise, aber am Ende liebe ich ja auch die Menschen. Und deswegen, finde ich, müssen wir die Menschen auch mitnehmen auf dieser enormen Herausforderung, die vor uns steht. Und wir müssen immer deutlich machen, dass wir eigentlich nur gewinnen können. Und je länger wir warten mit dem Handeln, umso schwieriger wird es und umso schlechter wird es uns gehen.
Relativ, müssen wir uns denn eigentlich um diese Erde und um die Natur im Allgemeinen Sorgen machen oder eher um unseren Platz in selbiger?
Ja, um Letzteres. Also die Erde hat nun schon alles Mögliche erlebt und ist nie zugrunde gegangen. Und es geht tatsächlich um uns, aber nicht nur um uns, sondern schon auch um viele andere Lebewesen. Das sollte ich nicht vergessen. Wir haben ja ein gewaltiges Artensterben und viele Kolleginnen und Kollegen sagen, das ist vielleicht sogar noch das viel größere Problem als das Klimaproblem. Aber beide hängen natürlich auch miteinander zusammen, weil durch einen ungebremsten Klimawandel kann es eben auch zu einem Massenaussterben kommen.
Ich finde es jetzt schon relativ heiß. Wir haben auch den wärmsten Juni gehabt seit den Aufzeichnungen. Ist das jetzt schon die Heißzeit, vor der Sie in Ihrem Buch waren, oder kommt die erst noch?
Nein, die kommt noch erst. Das sind sozusagen die Anfänge. Jetzt spüren wir so ganz allmählich, was so eine Heißzeit eigentlich bedeuten könnte. Letztes Jahr hatten wir in Hamburg Temperaturen zum allerersten Mal von über 40 Grad. Vor ein paar Jahrzehnten hatten wir noch nie in Deutschland Temperaturen von über 40 Grad. Und das ist jetzt schon mehrmals passiert. In anderen Weltregionen ist es natürlich noch viel extremer. Da reden wir nicht über 40, da reden wir über 50 Grad. Mhm. Und ja, wenn wir so weitermachen, dann werden einige Regionen im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch unbewohnbar werden.
Jetzt gibt's ja nicht nur Hitze, jetzt gibt's auch den ansteigenden Meeresspiegel. Was sagen denn so die zuverlässigsten Prognosen in 20 bis 30 Jahren? Gibt es da ein sehr heißes Hamburg? Gibt es da ein Hamburg-Venedig? Oder ist Hamburg dann schon irgendwo eine Attraktion unter Wasser?
Nein, so schnell geht das mit dem Meeresspiegelanstieg nicht. Das Blöde ist, dass im Moment der Anstieg noch relativ moderat ist. Wir sprechen so über 3 bis 4 Millimeter pro Jahr. Aber wir sehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon, dass sich das beschleunigt. Mhm. Und wenn die Erwärmung immer weitergeht, dann kann das bis zum Ende des Jahrhunderts vielleicht sogar dann schon 1 Meter sein, vielleicht sogar darüber. Aber das dicke Ende kommt dann noch erst 2300, was ja noch ein bisschen weit weg ist, reden wir dann nicht mehr über einen Meter, da reden wir vielleicht über 7, 8, 9 Meter. Ja, das Ganze beschleunigt sich. Es gibt eben auch, was wir bei Corona gelernt haben, dieses exponentielle Wachstum, fängt langsam an und dann explodiert das irgendwie und das gibt es eben beim Klima auch.
Können wir das Ruder noch rumreißen, um eine Heißzeit zu verhindern, oder sollten wir uns alle dünn anziehen?
Nein, also wir können es natürlich verhindern. Es geht letzten Endes darum, dass wir in erster Linie Energie anders erzeugen, also nicht Kohle verbrennen, nicht Öl verbrennen, nicht Erdgas verbrennen. Wir haben ja auch kein Energieproblem auf der Erde. Wir haben Sonnenenergie im Überfluss, wir haben Windenergie, wir haben Erdwärme. Man kann so viel noch nutzen, was eben keine Treibhausgase verursacht. Und insofern haben wir es noch in der Hand. Aber das Zeitfenster schließt sich. Und wenn wir jetzt nicht in diesem Jahrzehnt endlich mal die Trendwende zumindest einleiten, dann sieht es doch ein bisschen düster aus.
Mhm. Haben Sie persönlich schon investiert in Land in Norwegen, Grönland und Nordkanada, Herr Latif?
Naja, ich habe schon vor 50 Jahren sozusagen investiert, als ich meine Frau geheiratet habe. Und die kommt nämlich aus Norwegen.
Okay, yes. Glück, alles richtig gemacht.
Insofern, nein, aber Spaß beiseite. Ich bin also Optimist und ich glaube, das müssen wir jetzt nicht tun, sondern wir sollten das bewahren, was wir haben.
Herr Latif, wir reden jetzt ja schon mindestens 10 Jahre immer wieder über das Thema in dieser Sendung. Sie reden sich an vielen anderen Stellen wahrscheinlich den Mund fusselig. Haben Sie das Gefühl, dass das, was Sie sagen, was wir hier gerne auch mal verlauten am Sonntagmorgen, irgendwann mal in die Hypophysen, in die Hirne der Menschen eingedrungen ist und dass da so ein Umdenken stattgefunden hat? Oder wird immer noch gesagt, naja, Klimawandel ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, draußen ist halt Wetter?
Ja, es ist schon in den Köpfen der Menschen angekommen. Das merke ich ja, wenn ich mit den Leuten auf der Straße spreche. Ich werde ja auch viel angesprochen auf der Straße. Das Problem ist einfach, dass es doch starke Interessen gibt, die dagegen stehen. Das sind vor allen Dingen sehr starke Interessen aus der Wirtschaft. Das sind die berühmten Lobbyinteressen, die eben ihr Geschäftsmodell zumindest kurzfristig nicht ändern wollen, aber das muss sein. Und da ist natürlich dann die Politik gefordert. Und wir müssen es so machen, und das geht auch, dass die Menschen auch profitieren. Wir haben es ja jetzt bei diesem elenden Heizungsgesetz oder bei dem Gebäudeenergiegesetz gesehen. Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, können wir nichts erreichen. Ja? Und es wäre wirklich so einfach, den Menschen auch etwas Gutes zu tun und in einer Art und Weise Klimaschutz betreiben, der auch Spaß macht, ja, und das finde ich, muss man den Leuten auch kommunizieren. Sie dürfen nicht nur einseitig belastet werden, sondern müssen auch sehen, was sie davon haben. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich denke zum Beispiel daran, dass man die Menschen dann auch entlastet, dass man ihnen zu Beginn des Jahres vielleicht einen Sockelbetrag gibt und dann hat jeder selbst in der Hand am Ende des Jahres, ob was übrig bleibt oder nicht. Ja, wer sich klimavernünftig verhält, der hat dann vielleicht am Ende des Jahres über und derjenige, der dann irgendwie immer mit Vollgas über die Autobahn brettern will, ja, der muss dann vielleicht draufzahlen.
Die Welt retten kann auch Spaß machen, sagt Mujib Latif, unser Lieblingsklimaforscher vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sie hören ihn oft bei uns, Sie sollten ihn jetzt ausnahmsweise mal lesen. Sein Buch heißt Heißzeit auf dem Weg in die Klimakatastrophe und da können wir alle noch scharf vorher abbiegen. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Latif. Schönen Sonntag, schönen Sommer.
Danke, Geifert.
Tschüss.
Tschüss.
Mit dem Ende der Kuba-Krise 1962 wurde der sogenannte heiße Draht eingeführt. Eine direkte Verbindung zwischen den USA und der Sowjetunion. Uns in Filmen oft als rotes Telefon bekannt, das ganz präsent auf dem Schreibtisch des US-Präsidenten im Oval Office steht. Doch wie kam es zu diesem heißen Draht? Wurde der überhaupt mal genutzt? Also hat das Telefon mal geklingelt? Und gibt es ihn in Zeiten des Angriffskriegs durch Russland auf die Ukraine wieder? Das besprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Bernd Greiner. Er ist emeritierter Professor an der Universität Hamburg im Arbeitsbereich Globalgeschichte und ist jetzt am Telefon und wir freuen uns. Schönen guten Tag, Herr Greiner.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass wir Sie am heißen Draht haben. Wie ist es damals dazu gekommen, dass der echte heiße Draht eingeführt wurde?
Nun ja, also John F. Kennedy und seine Berater haben sich nach der Kuba-Krise gesagt, das geht so nicht weiter. Mhm. Wir sitzen hier beiderseits auf den modernsten Waffen, die Welt zu bieten hat, die den Planeten auslöschen können. Und andererseits, wenn wir kommunizieren wollen, befinden wir uns im Zeitalter der Postkutsche. Mhm. Das war die Erfahrung aus der Kuba-Krise, wenn man da zur anderen Seite Kontakt aufnehmen wollte, war das äußerst umständlich. Man musste über die Botschaften gehen, über Journalisten, über Radio Moskau und so weiter und so fort. Es hat Stunden gedauert, manchmal 48 Stunden, bis eine bestimmte Botschaft von A nach B gekommen ist und dort entschlüsselt worden war.
Heute wäre das ja einfach mit einer WhatsApp. Aber so
in der Präsidentengruppe genau. Sind alle drin.
Damals musste man das anders regeln. Aber es war angeblich immer alles rot. Der rote Knopf, das rote Telefon. So stand da wirklich ein rotes Telefon im Kreml und im Oval Office auf dem Tisch?
Ja, das ist so eine schicke Erfindung der Medien, in dem Fall der Filmindustrie. Man braucht ja irgendwie ein Symbol, das das greifbar, sichtbar macht. Es war kein Telefon, weit gefehlt. Das war ein Fernschreiber, der auch wiederum sehr umständlich zu bedienen war, vor allen Dingen wegen der Chiffrierung der Mitteilungen. Mhm. Das war ein äußerst komplexes System. Auch das wiederum hätte Stunden gedauert, es zu entschlüsseln. Aber immerhin, man hatte auf beiden Seiten einen direkten Kanal in einer Weise wie das vorher nicht gegeben war.
Gut, okay, Herr Greiner, jetzt dank DE-Mail und Co. ist ja verschlüsselt total einfach. Wie hat sich denn dieser Kommunikationsweg über die Jahre verändert?
Nun ja, erstmal ist wichtig zu sehen, dass er kaum benutzt wurde. Er wurde einmal aktiviert während des Sechstagekrieges 1967 zwischen Israel und Ägypten und seinen arabischen Nachbarn. Mhm. Da rief also Kosygin, der Ministerpräsident der Sowjetunion, in Washington an und war bass erstaunt, dass auf der anderen Seite Robert McNamara antwortete, beziehungsweise ein Offizier, der den McNamara verständigte. Also das war alles auch nicht unkompliziert und im Grunde genommen wurde dieser heiße Draht in den Situationen, in denen es darauf angekommen wäre, nicht benutzt. Mhm. Zum Beispiel beim Yom Kippur-Krieg 1973 wurde er nicht benutzt. Das sagt einiges über die Möglichkeiten und aber auch über das Zutrauen der jeweiligen Akteure in diese Technologie. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich das verändert, einfach durch die neue Technologie. Man hat jetzt nicht nur direkte Verbindungen zwischen den Generalstäben, eingerichtet nach 2015, übrigens auf Anregung von Frank-Walter Steinmeier, sondern man hat auch natürlich Telefone heute. Wie zuverlässig die sind, steht auf dem anderen Blatt. Im Zeitalter von KI können sie ja alles, jeden Anruf faken. Und ob das Misstrauen auf beiden Seiten nun ja, vermindert, das sei dahingestellt.
Ich frage mich überhaupt, wie das heute geregelt ist. Ich habe letztens eine lustige Anekdote gehört von einem Auskenner in der russischen Politik in einem Podcast. Da hieß es, als Lukaschenko den Deal einfädeln wollte mit Prigozhin, hat er Putin gefragt, gib mir doch mal die Handynummer von Prigozhin. Und der sagt, die habe ich nicht, da müssen wir erst den Geheimdienst fragen und so. Also ich würde doch schon erwarten, dass die Mächtigen dieser Welt heute irgendwelche Handynummern haben, wo sie tatsächlich mal einfach über eine SMS oder von mir aus über ein Telegram oder ein Signal miteinander kommunizieren. Wie ist aktuell denn der Stand des heißen Drahts, in Anführungszeichen?
Also wie das in Moskau funktioniert, weiß ich nicht. Das wissen auch die Kriminologen nicht.
Okay.
Was wir allerdings wissen ist, und das ist ein realer Vorgang vom Januar 2021, als Trump der Meinung war, er müsse jetzt mit seinen Getreuen oder seinen Getreuen auf die Order geben, das Kapitol zu stürmen. In dieser Situation rief der oberste Militär der USA bei seinem Gegenpart in Peking an und sagte, werdet nicht nervös. Mhm. Was sich hier abspielt, ist kein Staatsstreich. Wir haben die Situation unter Kontrolle und kommt bloß nicht auf die Idee, hier würde irgendetwas vorbereitet, was euch tangiert. Also da hat das, ob die jetzt über Handy oder Festnetz, keine Ahnung, jedenfalls war es eine direkte Verbindung. Mhm. Das hat funktioniert.
Ja, war nicht ganz inhaltlich richtig, aber immerhin war die Verbindung da.
Die Gegenseite hat es offenbar gutiert, dass man für ihr Kontakt aufgenommen hat, unabhängig von der Botschaft.
Über den heißen Draht zwischen den USA und Russland sprachen wir mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Bernd Greiner. Er ist emeritierter Professor an der Universität Hamburg im Arbeitsbereich Globalgeschichte und hat uns erzählt, dass es gar kein rotes Telefon ist, sondern eine deutlich komplexe Maschine und dass es aber durchaus heute auch noch heiße Drähte gibt.
Wir hatten mal ein oranges Telefon zu Hause, aber es war in den 80ern. Dankeschön, Herr Greiner.
Tschüss, Herr Greiner.
Alles klar, vielen Dank. Gut, tschüss.
Wenn es so heiß ist wie heute, ja, bis zu 35 Grad, dann gibt es genau zwei Arten von Menschen. Die einen, die zu Hause eine Klimaanlage haben und die anderen, die sagen, ich hätte gerne eine Klimaanlage zu Hause. Mal abgesehen von Klimabilanz sind Klimaanlagen nicht unbedingt die Heilsbringer, die wir uns erwarten. Vielleicht gar nicht so gesund, denn sie können uns durchaus schaden. Das zumindest sagt Arztmedizinjournalist und Spielverderber Dr. Magnus Heyer, der natürlich wahrscheinlich keine Klimaanlage zu Hause hat und einfach nur neidisch ist. Guten Tag, Magnus.
Guten Morgen.
Er ist überhaupt nicht neidisch. Er ist überheblich. Er hat nämlich irgendwie 8 Meter dicke Mauern in einem Herrenhaus, was sich kein Normalsterblicher jemals leisten kann, sondern nur Neurologen.
Herrenhaus, ist das heutzutage noch PC?
Weiß ich nicht. Herrenhaus.
Die Temperatur, die ich hier habe, entsteht durch dicke, dicke Mauern, wie du zu Recht sagst. Und die findest du bei uns im Haus.
Ja.
Ich kann euch gerne einladen. Oder im Kölner Dom. Diese beiden Alternativen gibt es.
Dann lieber zu dir.
Ja, bei dir ist weniger Messe. Aber jetzt, jetzt sind nicht alle so glücklich. Und jetzt könnte man doch sagen, Mensch, eine Klimaanlage sorgt erstmal dafür, dass ich bei zum Beispiel 40 Grad, mein Arbeitszimmer zum Beispiel ist unterm Dach, dass ich da keinen Hitzeschlag bekomme. Das ist doch erstmal gut für meine Gesundheit.
Klimaanlagen sind toll. Fahr mal in die USA. Die Amerikaner sind liebenswerte Gestalten, die bei allem technischen Gerät, Autos, Staubsauger, Klimaanlage immer nur die Maximaltaste kennen.
Mhm.
Die wird da, glaube ich, festgelötet.
Ja, oder so wahrscheinlich. Ähnlich. Die haben nur eine Taste, die sind zu doof, zwei zu bedienen.
Genau, und dann haben sie eben die Taste Max und die wird gedrückt und verschraubt. Und ich war mal in New York, ist lange her, und das war wirklich grauenhaft. Du steigst in ein Taxi, buff, eiskalt.
Ja.
Du gehst in irgendein Gebäude, buff, eiskalt. Du gehst in dein eigenes Hotelzimmer,
buff,
ist auch buff, eiskalt. Und dann musst du lange suchen, bis du überhaupt die Klimaanlage findest. Fenster öffnen geht auch nicht. Also
buff, angeschissen.
In Amerika erfrierst du, und zwar im Hochsommer. In Amerika brauchst du, also vergiss den Rollkragenpullover nicht.
Nee, uns haben gerade Freunde aus den USA besucht, die sagen, jetzt ist gerade in Florida schön heiß, und die gehen dann in die Malls ins Kino und nehmen sich Decken und Jacken mit, weil es da drin so unfassbar kalt ist. Also da kannst du nicht entspannt sitzen. Dass sowas ungesund ist, ist ja klar, weil heiß-kalt im Wechsel ist nie so lange gut, ne?
Es gibt eine Menge, die USA haben, das nicht erstrebens- oder nachahmenswert ist. Trump, die Einstellung der Klimaanlagen. Aber jetzt, man kann die ja theoretisch auch soft einstellen, Magnus, oder? Ich meine, du wirst, wenn du mit dem Auto mal fährst, wahrscheinlich auch zumindest sanft die Klimaanlage laufen lassen.
Ja, das sieht dann aber ziemlich komisch aus. Wir waren gestern in Soest oder Soest, wie die Laien sagen. Das ist das westfälische Dehnungssee. Wir waren in Soest, dort gibt es in einem Nachbarort die älteste bespielbare Kirchenorgel der Welt. Und dort gab es ein Konzert, eine Orgelführung, war toll. Und dann sind wir dort mit dem Auto hingefahren und haben die Klimaanlage angemacht, weil es wirklich über 30 Grad hatte draußen. Und dann haben wir die Klimaanlage eingestellt auf 25 Grad. Das sieht natürlich ziemlich komisch aus, wenn du die Klimaanlage anhast und 25 Grad einstellst. Aber genau das ist das, was ungefähr empfohlen wird. Du solltest nicht mehr als ungefähr plus minus 6 Grad Differenz zwischen draußen und drinnen haben. Insofern spricht viel dafür, die Klimaanlage anzumachen, ja, aber tatsächlich eben nicht auf sibirisch Winter zu stellen, sondern tatsächlich auf 25 Grad oder so, dann fühlt man sich immer noch erfrischt, aber gut.
Und dann ist es auch gesundheitlich nicht mehr bedenklich. Man hört ja auch mal von der unfassbar trockenen Luft bei Klimaanlagen, und eigentlich ist man ja quasi tot, wenn man das einatmet.
Ja, das stimmt. Es gibt mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich, wenn du in so einen eiskalten Raum kommst, dann trifft ja ein schweißnasser Körper, ne, Arme, Beine, Nacken, alles frei, auf einen eiskalten Luftstrom, und der ist auch noch trocken.
Mhm.
Und dann kommt es zu, wie wir Wissenschaftler sagen, zu einer Blitzverdunstung. Das stimmt nicht, der Begriff ist jetzt von mir, aber ich finde ihn trotzdem,
also wie du Wissenschaftler
trotzdem
sagst,
ziemlich gut. Also dann wird es einfach sehr schnell und sofort eiskalt auf der Haut und dann auch in den Muskeln. Und dann hast du ratzfatz eine Verspannung, dann hast du Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, all das. Dann kommt hinzu, dass die trockene Luft, in der Regel ja trockene Luft, die Schleimhäute der Nase austrocknet und dass da ja immer Viren durchgehen wollen. Und bei der trockenen Schleimhaut kommen sie auch durch. Und dann kommt hinzu, dass schlampig gewartete Klimaanlagen, die nur gelegentlich mal angemacht werden und dann möglichst volle Pulle, dass die Viren unter Umständen durch die Gegend schleudern. Also dass da auch Viren-Depots sind, oder Schimmelpilze sind dort auch gerne, Schimmelpilz-Sporen. Und die werden dann durch die Luft geschleudert. Die treffen dann auf die Schleimhäute und dann wirst du eben wirklich krank. Und genau dieses passiert.
Okay, aber wir reden immer noch von nervigen Erkältungen, Erkältungskrankheiten und Verspannungen. Wir reden jetzt nicht von Herzinfarkten oder Blitztod, wie ihr Wissenschaftler gerne sagt. Ne?
Nein, das tun wir ausdrücklich nicht. Wir reden tatsächlich über nervige, wie auch immer, ne? Also Infektionen, ja, wir reden über Verspannungen oder so. Und dann kommt noch ein Effekt hinzu, der leider auch nicht so selten ist. Durch Gespräche wie diese werden Leute darauf aufmerksam, dass Klimaanlagen krank machen können.
Mhm. Ja.
Und dann fühlen sich viele Leute, die dann in einem
entsprechenden...
dann fühlen die sich auch krank. Das ist der sogenannte negative Placebo oder Nocebo.
Das kennen wir. Es gibt einen Song von den Toten Hosen. Eisgekühlter Hypochonder, glaube ich.
Ja, Moment. Und es gibt ein Buch von mir, ich darf in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, natürlich, über genau diesen Effekt. Ziemlich gut geschrieben. Nein.
Ach, wer hat aber das denn geschrieben? Nein,
war
das
aber jedenfalls gibt es diesen Effekt, dass die Leute sich dann auch krank fühlen. Ja. Und dann auch wirklich krank, subjektiv krank sind. Aber diese Gespräche nicht zu führen, ist ja dann auch keine Lösung.
Das Buch heißt Nocebo, wer es glaubt, wird krank. Es ist wirklich gut geschrieben. Man wundert sich, was aus Magnus manchmal rauskommt.
Ganz kurz an der Stelle, das heißt, ich sollte jetzt nicht nachfragen, was denn der umgekehrte Effekt ist, in völlig überheizten Stadtwohnungen schlafen zu gehen, ob das jetzt besonders schlecht für Kreislauf und Herzkreislauf ist. Wollen wir lieber weglassen am Ende, oder?
Da gibt es relativ leichte Behandlungsdinge. Erstens, es ist nicht schlimm und das Schlimmste, was passieren kann, ist, du kannst nicht richtig schlafen. Und zweitens, ich stelle mir, wenn es richtig heiß wird, das passiert in meinem meterdicken Wendehaus ja nicht.
Ja, so ist es in Kerker.
Wenn es richtig heiß würde, dann würde ich mir so eine kleine Sprühflasche neben das Bett stellen und das ist total angenehm. Dann sprühst du etwas in die Luft über dir, dann rieselt das auf deinen Körper und kühlt den Körper durch Verdunstung auf sehr gesunde und sehr angenehme Weise.
Das ist wie Niesen.
Also das war ein wunderschönes Interview mit dem Graf von Monte Cristo hinter dicken Mauern. Ach nein, es ist doch Dr. Magnus Heyer. Wenn Sie den nicht leiden können, dann haben Sie jetzt 6 Wochen Ruhe vor ihm nach dieser Sendung. Das war das letzte Interview vor der Sommerpause, die du hoffentlich sehr kühl überstehst, lieber Magnus. Und an alle noch, die gemerkt haben, Mann, der hat vorhin gesagt, die Amerikaner sind doof. Da gibt es nur einen Knopf. Sind natürlich nicht alle Amerikaner doof, aber an den Waschmaschinen da steht kalt, warm, heiß und sehr heiß. Just saying.
Ja, und falls Sie die nächsten 6 Wochen nicht ohne ihn können, er hat ja auch einen Podcast, den finden Sie schon im Netz. Vielen, vielen Dank, Magnus. Schönen Sommer, wir hören uns danach.
Ich wünsche euch schönen Urlaub, wo auch immer, wie auch immer.
Mit Klima natürlich.
Hinter dicken Mauern, wir kommen gleich vorbei. Tschüss.
Ciao.
Und seit über 20 Jahren beantwortet Kollege Christoph Drösser in der Zeit und natürlich auch auf Radio 1 Alltagsfrage in der Rubrik Stimmt's? Warum die Fragen scheinbar nicht ausgehen und wie man es schafft, auf jede Frage eine Antwort zu finden, das hat Daniel versucht mit ihm zu klären. Und zu Beginn hat er direkt eine der ersten Fragen aufgegriffen, mit der sich die Rubrik überhaupt beschäftigt hat. Gefriert heißes Wasser schneller als kaltes?
Hallo Christoph, stimmt's denn nun, dass heißes Wasser schneller gefriert als kaltes?
Natürlich nicht immer, ja. Also wenn man jetzt zu Hause den Versuch macht, dann kann es klappen oder auch nicht klappen. Aber es gibt tatsächlich Fälle, in denen das passiert. Und das hat ein Student in Afrika mal rausgefunden vor 30 oder 40 Jahren. Oder noch länger ist es her. Aber richtig erklärt ist es bis heute nicht, das Phänomen.
Die Frage nach dem heißen Wasser war ja eine der ersten der ganzen Serie. Für wie viele Fragen hattet ihr die Rubrik ursprünglich geplant?
Ich kann das ja hier sagen, es war ja zuerst eine Printkolumne in der Zeit. Und da war das als so eine limitierte Serie mal vorgesehen. Das war 1997. Und da haben wir schnell festgestellt, dass das sehr gerne gelesen wurde und auch Leser Fragen geschickt haben. Dann kam Radio 1 auf mich zu und da haben wir eigentlich gar nicht gesagt, wie lange wir es machen wollten. Und dann ging es immer weiter und keiner hat aufgehört und keiner hat dem anderen sozusagen gesagt, das war's jetzt. Und seitdem mache ich es jede Woche.
Hattest du zwischendurch vielleicht mal das Gefühl, dass dir die Fragen irgendwann ausgehen?
Da habe ich letztens mal drüber nachgedacht. Ich hatte mal so eine Zeit, das war so um 2006 rum, das sind auch schon über 15 Jahre her, wo ich dachte, Mensch, wo kriegst du immer die Fragen her? Denn ich habe nicht immer genügend Hörerfragen, um das zu machen. Und dann hat sich jetzt wirklich so eine Maschinerie entwickelt, dass ich erstmal relativ locker dran gehe, jede Woche und mir wieder meine 5 Fragen zusammensuche und auch so meine Quellen habe, wo man sowas finden kann. Und dann geht das eigentlich ganz ruhig zur Sache. Die Mischung muss stimmen, die müssen ein bisschen witzig sein, die Fragen, und dann geht das schon.
Und denkst du manchmal auch, Mensch, warum habe ich die Frage eigentlich nicht schon früher bearbeitet?
Ja, also das ist eigentlich auch genau sozusagen das Kriterium, wie ich eine Frage auswähle. Ja? Also ich gehe dann zum Beispiel aktuelle Wissenschaftsmeldungen durch. Und da kann man natürlich aus jeder Meldung, wenn irgendwas Neues entdeckt wird, könnte man natürlich eine Stimmtsfrage machen. Aber das wäre dann langweilig. Stimmt es, dass irgendwie ein neues Medikament gegen die und die Krankheit wirkt? Das wollen wir ja nicht, ne? Sondern es muss immer was sein, wo so ein Überraschungseffekt drin ist, wo ja so ein Alltagsbezug drin ist und wo man schon die Frage so ein bisschen lustig manchmal formulieren kann und schon die Vorstellung hat, da kommt jetzt irgendwas Witziges bei raus.
Wir hatten es ja bei der Frage zum heißen Wasser schon, dass man sagen muss, naja, so richtig wissen wir es nicht. Wie oft kommt es denn vor, dass du gar keine eindeutige Erklärung zu der Frage findest?
Bei stimmt's muss ich nur sagen, ja oder nein. Ja, stimmt oder stimmt nicht. Und in dem Fall ist es so, das ist nachgewiesen, das funktioniert, das unter gewissen Umweltbedingungen oder Randbedingungen ist das so. Dass die Wissenschaft das dann noch nicht perfekt erklären kann, ist eine andere Geschichte. Ne? Ich habe im Podcast von Zeit Online eine Kolumne alle zwei Wochen, die heißt, was wir nicht erklären können. Und da bringe ich halt wirklich nur so Phänomene, für die man noch keine Erklärung hat in der Wissenschaft.
Also stimmt's, gibt's jetzt seit über 20 Jahren. In der Zeit hat sich das Rad der Wissenschaft ja auch weitergedreht. Auf wie viele Fragen hast du inzwischen eine Antwort, die du vielleicht früher mal noch nicht beantworten konntest?
Ich habe zum Beispiel ganz lange der Frage hinterher geforscht, ob Hunde riechen können, wenn ein Mensch Angst hat. Ja, das sagt man immer, der Briefträger hat Angst und dann kommt der Wuffi aus dem Haus und beißt ihn ins Bein. Und dann gab es halt irgendwann tatsächlich mal eine wissenschaftliche Arbeit, wo man dann Versuche gemacht hat und die Hunde konnten dann gewisse Stofffetzen mit Angstschweiß besser riechen. Ja. Also das gibt's dann schon oder manchmal muss man auch ein bisschen revidieren, die Antworten. Aber naja, es ist ja auch nicht alles aktuelle Wissenschaft, was ich da erzähle. Es geht ja um rechtliche Fragen und andere Dinge. Ne?
Und gab es auch eine Lieblingsfrage in all den Jahren?
Es gab mal diese Frage, ob in Brötchen menschliche Haare verbacken werden dürfen. Und es war früher tatsächlich so, dass aus menschlichem Haar so ein gewisses Enzym gewonnen wurde, das man beim Backen verwenden durfte. Und das wird jetzt nur noch aus Schweineborsten gemacht, glaube ich. Aber es ist immer noch in den Brötchen drin.
Sag mal, wie viel Zeit musst du eigentlich im Schnitt in die Recherche zu den Fragen stecken?
Das darf ja jetzt niemand von meinen Redakteuren wissen, weil dann sagen die, du arbeitest nicht genug für dein Geld. Sagen wir mal, generell ist es so, für mich ist es mehr Aufwand, die Frage zu finden als die Antwort, weil ich schon relativ gut weiß, wo ich suche und welchen Quellen ich vertraue. Und ich will ja wirklich zu einem Schluss kommen, dass meine Antwort korrekt ist. Und wenn man irgendeine Legende hat und schmeißt die ins Internet rein, kommt sie natürlich erstmal genauso zurück, wie sie gefragt worden ist. Und der Job besteht dann drin, dann die guten Quellen von den schlechten zu unterscheiden. Aber es dauert ungefähr gleich lang, die 5 guten Fragen für jede Woche zu finden und dann die 5 Antworten darauf.
Über die Frage, ob heißes Wasser schneller gefriert als kaltes und seine Rubrik Stimmt's in der Zeit. Und hier auf Radio 1 hat Daniel mit dem Journalisten Christoph Drösser gesprochen.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Ich bin heiß.
Ich bin so heiß. So richtig heiß. Noch heißer als mein Vetter. Doch leider liegt's, wie jeder weiß, ganz ausschließlich am Wetter.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.